Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Focus Europa.
Focus Europa.
Europa en focus.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen beim Focus Europa Magazin Spezial von Radio Dreieckland. Heute mit dem Titel Aufruhr im Osten. Am Mikrofon ist Jan und auch verantwortlich für die Sendung.
Biz laf üretmiyoruz. Biz iş üretiyoruz. İşte birileri geliyor Taksim Meydanı'nda, yok Gezi Parkı şöyle olmuş, böyle olmuş. Orada gelip gösteri yapacaklar, şudur budur vesaire. Ne yaparsanız yapın.
Wir reden nicht, wir machen die Arbeit. Da kommen sie und sagen, am Taksimplatz sollte man so oder so machen und machen Demonstrationen. Machen sie doch, was sie wollen. Wir haben die Entscheidung getroffen und das werden wir machen.
70 Millionen und ein paar mehr schauen gebannt auf einem einzigen. Das riesige Land schaut, was aus einem Munde kommt. Was wird er wohl sagen? Wird der Ton seiner Stimme heute etwas leiser sein? Jedenfalls ist er heute etwas ruhig. Nein, erneut ist er genervt. Zwischendurch werden andere Worte gesagt, wird mehr konstruktiv gesprochen. Dann ist der hitzige Vater wieder an der Arbeit. Nein, sagt er gereizt, es wird gemacht, was ich gesagt habe. Gehen wir an den Anfang zurück. Wie viele Tage, wie viele Monate ist es her, dass wir gehört haben, dass die Kaserne am Taksim widerstehen muss? Haben wir einen anderen Grund in Händen, als dass der Ministerpräsident sehr danach verlangt? Menschen sind gestorben, um das Leben einiger auf den Intensivstationen wird noch gerungen. Einige sind Invalide, Tausende wurden verletzt, in ihren Lungen ist noch immer Tränengas. Das alles für nichts weiter als den persönlichen Wunsch der Ministerpräsidenten.
So Recep Tayyip Erdogan, kommentiert von Pınar Ödünç in der Tageszeitung Radikal. In der Türkei, einem Beitrittskandidaten für die EU und von allen islamischen Ländern Europa am nächsten verbunden, herrscht blanker Aufruhr. Der Ministerpräsident Tayyip Erdogan hat nun doch auf den sofortigen Bau eines Einkaufszentrums am Taksimplatz verzichtet, das er als Wiederaufbau einer vor langer Zeit abgerissenen Kaserne versteht. Gerichtsentscheidungen und ein Referendum sollen abgewartet werden. Doch seinen autoritären Regierungsstil zeigt er weiter damit, dass Demonstrationen, die sich gegen ihn wenden, brutal unterdrückt werden. Doch schauen wir ein wenig in die Region. Auch in Ägypten hat ein Präsident mit Demonstrationen zu kämpfen, nachdem gerade erst ein autoritäres Regime hinweggefegt wurde. Syrien versinkt in Agonie. Hier liefert das Baath-Regime seine letzte, vielleicht vorletzte Schlacht. Letzteres hängt vor allem davon ab, wie massiv sich die USA nun einmischen werden. Irak ist vom Baath-Regime befreit, aber Parteien, die sich auf eine spezielle Religions- oder Volksgruppe beziehen, haben die Macht. Das Land wird fragmentiert, die Menschenrechte mit Füßen getreten. Außerdem erschüttern immer wieder schwere Bombenattentate mit vielen Opfern das Land und vertiefen genau diese Spaltungen. In Iran regiert ein alter Geistlicher mittleren Ranges als religiöser Rechtsexperte über das Land. Der Ehrgeiz geht in den Aufbau einer Nuklearindustrie, die Iran zumindest zur potenziellen Atommacht macht und die Islamische Republik in den Stand versetzen würde, den ideologischen Hauptfeind Israel von der Landkarte zu vertilgen. Die deshalb verhängten Sanktionen und das selbstgemachte Wirtschaftschaos lassen die Bevölkerung schwer leiden und blockieren die Entwicklung des Landes. Doch das kümmert den von Khomeini eingesetzten religiösen Rechtsexperten Ali Khamenei nicht. Eine weitgehend friedliche Revolte gegen sein Regime ließ er vor 4 Jahren gewaltsam niederschlagen. Die genannten Länder haben eine sehr unterschiedliche jüngere Geschichte. Ihre ökonomische Situation ist ebenfalls sehr verschieden. Ihre politischen Kulturen sind verschieden und so weiter. Trotzdem gab es bzw. gibt es in ihnen allen einen Aufbegehren. Alle diese Länder, mit Ausnahme Syriens, haben eine Periode sehr autoritärer Politik hinter sich gelassen und ringen nun mit neuen Problemen. Sicher, sehr vereinfachend kann man sagen, dass in der Türkei, Iran und Ägypten die Bevölkerung autoritäre Systeme überwunden hatte. Das Schah-Regime, das Mubarak-Regime und die Bevormundung durch das Militär in der Türkei. Profitiert haben davon aber vor allem islamistisch orientierte Parteien, weil sie relativ groß und gut organisiert sind und weil ihre Führer wissen, was sie wollen. Während und unmittelbar nach dem Kampf gegen die alten Autoritäten sind diese islamistischen Parteien aufgetreten, als wären sie der liberale Flügel der deutschen CDU. Für den Iran hat dies die iranische Künstlerin Parastu Forouha bei einer Veranstaltung in Freiburg so beschrieben.
Zum Beispiel an den Interviews von Herrn Khomeini damals. Haben Sie damals seine Interviews gelesen, was er zum Beispiel mit Le Monde gesprochen hat und von der Gleichberechtigung von Mann und Frau gesprochen hat? Man hat ihn gefragt, was ist Islamische Republik? Hat er gesagt, das ist eine Republik wie in Frankreich, wir sind aber Muslime. Der hat gesagt, dass die Kommunisten sind alle irgendwie frei, ihre Parteien aufzubauen. Alle werden frei sein und wir werden irgendwie eine gerechte Gesellschaft haben. Sie müssen diese Interviews auch lesen, damit das ist, ich meine, niemand verhält sie.
Geht es in Ägypten in die gleiche Richtung? Der Ägypter Mamdouh Habashi, Mitbegründer der Sozialistischen Partei Ägyptens, sieht den Widerstand gegen Mursi und seine Muslimbrüder jedenfalls aus einem ähnlichen Blickwinkel.
Es ist die neue Polarisation im Land, die Polarisation auf breitester Basis zwischen den Ägyptern und dem Dieb der Revolution, das sind die Muslimbrüder. Es ist eine Polarisation zwischen ziviler Gesellschaft und religiöser Gesellschaft oder islamischen Staataufrufer. Die Ägypter haben, so würde ich nicht sagen langsam, sondern ziemlich rasch erkannt, dass die Muslimbrüder eigentlich überhaupt nicht zu den Revolutionären gehören, wie sie uns weiß zu machen versuchten die ganze Zeit.
Kommen wir zur Türkei. Es gibt da das berühmte Wort von Tayyip Erdogan, dass die Demokratie eine Straßenbahn sei, von der nur wichtig sei, wohin sie einen bringe. Erdogan hat dieses Wort nie zurückgenommen und sogar verteidigt, indem er gesagt hat, dass es nur auf den Willen des Volkes ankäme. Das klingt gut, aber hat bei näherem Hinsehen zwei Haken. Erstmal ist die Demokratie nicht nur die Umsetzung des mehrheitlichen Volkswillens. Dazu gehört auch der Respekt vor Minderheiten und die Möglichkeit der freien Meinungsbildung. Von diesen Dingen hat sich Erdogan weit entfernt. Den sogenannten Volkswillen weiß er außerdem ohnehin notorisch hinter sich. Ist er gerade dabei, aus der Straßenbahn auszusteigen? Einige Missverständnisse sind zu vermeiden. Die Türkei ist nicht Iran 1979 und selbst Ägypten ist das nicht. Außerdem ist es eine Vereinfachung, von einem Konflikt zwischen religiösen Gruppen und säkularen Gruppen zu sprechen. Es ist auch zu bezweifeln, dass die Islamisten einfach von dem seligmachenden Zwang bewegt werden, ihre Religion allen aufzudrängen. Khomeini hat seine Islamische Republik auf einer Auslegung der schiitischen Religion gegründet, die es in der Geschichte vor ihm nie gegeben hat. Die Forderung nach der Durchsetzung religiöser Regeln für die ganze Gesellschaft hat vermutlich auch eine funktionale Seite. So lassen sich politische Gegner gut ausgrenzen, als gottlos stigmatisieren. Am weitesten hat es da wieder Iran gebracht. Vieles geht im Lande demokratisch zu, aber unter Ausschluss der Andersdenkenden, weil die ja nicht richtig religiös sind. Dabei ist dann auch noch der Willkür Tor und Tür geöffnet. So wird am heutigen Freitag in Iran ein neuer Staatspräsident gewählt. Doch was immer bei dieser Wahl geschehen wird, niemand rechnet mit einer echten Veränderung durch die Wahl selbst. Radio Dreieckland sprach mit Bachmann Niromand über die Wahl und die mögliche weitere Entwicklung Irans. Bachmann Niromand war im Widerstand gegen das Schah-Regime, musste aber nach dessen Sturz sehr bald wieder emigrieren und lebt seither als politischer Autor in Berlin. In dem Interview wird auch das Mykonos-Attentat kurz erwähnt. 1992 wurde der Vorsitzende der Demokratischen Partei Kurdistans Iran zusammen mit drei Begleitern in dem Berliner Lokal Mykonos von Schergen des Regimes ermordet. 3 Jahre vorher wurde bereits sein Vorgänger Gazemlu, ebenfalls mit 3 Begleitern, in Wien ermordet. Während die österreichischen Behörden die Mörder einfach ausreißen ließen, bewies das Berliner Kammergericht mehr Mut als auch die deutsche Politik und benannte Hintermänner in den oberen Rängen des Regimes. Doch nun das Gespräch mit Bachmann Nieromand über die Präsidentenwahl.
Welche Bedeutung haben die Präsidentenwahlen in Iran? Konkret jetzt diese Wahl, nicht generell.
Ja, diese Wahlen sind natürlich dadurch gezeichnet, dass zunächst eine Vorwahl getroffen wurde durch den Wächterrat von 686 Kandidaten, wurden lediglich 8 zugelassen. Wichtige Kandidaten wie der damalige Präsident Rafsanjani oder wie den Kandidat der Regierung Mashai, die sind abgelehnt worden. Es sind 6 von den 8 gehören zu den treuen Anhängern des Revolutionsführers Khamenei.
Da muss ich natürlich gleich fragen, welche sind die beiden, die da nicht dazugehören?
Die beiden, die nicht dazugehören, das ist einmal der Rouhani, der steht zwischen den Moderaten, Konservativen und den Reformern.
Der hier vielleicht bekannt ist als ehemaliger Atomunterhändler.
Er war Atomunterhändler unter Khatami in den 90er und Anfang von 2000. Er hat versucht, Kompromisse zu finden und Konflikte, die für Iran gefährlich sein können, zu vermeiden. Aber in seinem Denken und seiner politischen Vorstellungen gehört er eher zu den Konservativen als zu den Reformern. Und dann ist der Aref. Aref zählt sich selbst zu den Reformern. Er ist aber auf dem rechten Flügel, könnte man ihn sehen. Also er ist eher sehr geneigt, mehr zu den Konservativen. Aber inzwischen ist er ja zugunsten von Rouhani zurückgetreten. Also er hat gesagt, dass jetzt alle Reformer und auch die Anhänger von Rafsanjani für Rouhani stimmen sollten, weil er eine größere Chance hätte. So ist Rouhani, ohne ein Reformer zu sein, quasi zum Kandidaten der Reformer geworden.
Aus Blick des religiösen Führers ideal.
Bitte?
Aus Blick des religiösen Führers ideal. Die Reformer haben einen Grund zur Wahl zu gehen, aber sie können keinen Reformer wählen.
Ja, so ist das. Also er ist zugelassen worden, damit man den Eindruck vermittelt, es sei eine demokratische und freie Wahl. Da sind natürlich die Reformer in Zugzwang geraten. Einerseits wollten sie die Wahlen boykottieren, andererseits sagen sie, ja, vielleicht ist jetzt Rouhani doch noch eine Chance. So ist das. Also viel ist von den Wahlen nicht zu erwarten. Meiner Einschätzung nach wird ein Konservativer am Ende das Rennen gewinnen, auch wenn es durch Manipulationen ermöglicht wird, auf jeden Fall. Manipulierte Wahlen sind im Iran nichts Neues, das kennt man schon aus vergangenen Zeiten.
Einer der Kandidaten ist ja auch der ehemalige Außenminister war, glaube ich, Vedayati,
ja,
der hier im Zusammenhang in Deutschland mit dem Mykonos-Attentat bekannt war. Können Sie dazu noch mal kurz was sagen?
Ja, er ist ja von einem Berliner Gericht verurteilt worden als Drahtzieher des Attentats, neben den damaligen Geheimdienstminister Fallahian und auch Rafsanjani, der damalige Staatspräsident, sind alle von dem Berliner Gericht verurteilt worden. Aber merkwürdigerweise hat jetzt Velayati bei den Fernsehdiskussionen zwischen den Kandidaten hat er eine Position, außenpolitische Position bezogen, die Erstaunen erweckt. Er hat die iranische Atompolitik sehr scharf kritisiert, obwohl er der engste Berater von Khamenei, dem Revolutionsführer, ist und obwohl er eigentlich die ganze Außenpolitik Irans mitträgt. Alle außenpolitischen Entscheidungen werden nicht vom Außenminister, auch nicht von Staatspräsidenten, sondern von Revolutionsführer getroffen. Und das ist schon verwunderlich, wenn Velayati jetzt eine völlig andere Position bezieht. Das zeigt vielleicht oder deutet darauf hin, dass möglicherweise doch eine Kursänderung in der Außenpolitik erfolgen soll. Denn anders kann ich mir nicht vorstellen, dass Velayati diese Politik, die natürlich von Khamenei entschieden worden ist und immer von ihm verteidigt wurde, diese Außenpolitik, dass er die kritisiert. Das ist schon ein Novum, sozusagen.
Können Sie was sagen, wie wirkungsvoll sind denn die Sanktionen, die gegen Iran verhängt worden sind? Also wie spürt das die iranische Bevölkerung?
Die iranische Bevölkerung spürt das sehr hart. Das ist unglaublich, wie teuer überhaupt das Leben geworden ist im Iran. Viele Fabriken müssen schließen, sie ihre Angestellten und Arbeiter entlassen, weil sie keine Ersatzteile vom Ausland bekommen, weil sie keine Investoren haben. Es gibt gewisse Medikamente, gibt es überhaupt nicht mehr zu kaufen. Die Jugendarbeitslosigkeit ist enorm gestiegen. Das ist alles sind Auswirkungen auch zum großen Teil der Sanktionen. Natürlich hat die Regierung Ahmadinejad wirtschaftlich das Land wirklich in die Katastrophe geführt, aber da kommen noch die Sanktionen dazu, zu der Misswirtschaft und zu der enormen Korruption, die es im Iran gibt. Und das hat alles die Bevölkerung zu tragen und darunter leidet die Bevölkerung. Nicht das Regime. Das Regime hat, solange das iranische Öl fließt und solange der Schwarzmarkt floriert, kann das Regime alles, was es zu seinem Machterhalt braucht, auch bekommen. Das Regime leidet nicht darunter, sondern das Volk.
Im Nachbarland Türkei erleben wir gerade, dass die Bevölkerung zu großen Teilen auf die Straße gegangen ist. Unter den Gründen sind Repressionen, sind aber auch Einschränkungen des privaten Lebens durch eine bisschen mehr an der Religion orientierte Politik. Das alles ist im Vergleich zu der iranischen Bevormundung der Bürger eigentlich sogar relativ harmlos. Ja. Wäre es möglich, dass sich in Iran nochmal sowas wie die grüne Bewegung entwickelt und auch sowas passiert?
Ja, möglich ist es schon, natürlich. Zumal die Kandidaten jetzt auch zum Thema Innenpolitik sich erstaunlich offen geäußert haben und kritisiert haben, dass die Zeitungen nicht frei sind, dass man zu viele Repressionen gegen Freidenkende durchführt. Das ist schon erstaunlich. Also diese Fernsehdiskussionen, die es letzte Woche gegeben hat zwischen den Kandidaten, dass sie solche Themen so offen ansprechen, das zeigt, wie stark der Druck von unten ist. Das heißt, also irgendwie müssen sie zumindest so reden, damit die Menschen etwas, eine kleine Beruhigung sozusagen für die Menschen im Land, die nicht nur unter wirtschaftlichem Druck, sondern auch unter den Repressionen zu leiden haben. Es kann schon sein, dass jetzt es auch im Iran wieder zu Unruhen kommt. Vor allem, wenn die neue Regierung die Wirtschaft nicht in den Griff bekommt, dann glaube ich, dass es diesmal anders wie 2009 bei der Grünen Bewegung, als es hauptsächlich Studenten und Intellektuelle und Städtebevölkerung und so weiter an den Protesten teilgenommen hat, wird es diesmal doch viel breiter sein, weil da arbeitslosen Arbeiter, Bauern. Die iranische Landwirtschaft hat sehr unter diese wirtschaftliche Katastrophe gelitten. Also dann wird das schon an die Basis gehen. Das ist schon, glaube ich, das befürchtet auch das Regime. Das haben die auch offen gesagt, dass es schwierig sein wird, jetzt das Volk unter Kontrolle zu bringen, weil kleinste Unruhen sich auf das ganze Land ausbreiten könnten.
Soweit Bachmann Niromant. Iran steckt in einer Sackgasse. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja, wie Niromant hofft, demnächst wieder eine neue und noch stärkere grüne Bewegung in Iran. Doch noch ist das Land im eisernen Griff eines Toten, nämlich von Khomeini und des von ihm mit unbeschränkter Machtfülle ausgestatteten Nachfolgers Ali Khamenei. Die Künstlerin Parastu Forouhar, die wir am Anfang der Sendung schon einmal selbst gehört haben, hat durch das Regime ihre Eltern Dariush und Parvaneh Forouhar verloren. Die beiden waren ein Leben lang politisch aktiv gewesen. Am 21. November 1998 wurden sie von Mitarbeitern des iranischen Geheimdienstes in ihrem Haus in Teheran ermordet. In ihrem Buch »Das Land, in dem meine Eltern umgebracht wurden«, schreibt Parastu Forouhar:
»Meine Eltern sind von uns gegangen. Ihre Träume für den Iran sind weiterhin lebendig. Ich kann sie nicht mehr loslassen, diese Vision von Freiheit und Gerechtigkeit, die meine Eltern tapfer und beständig verfolgten, der Tyrannei und Willkür zum Trotz. Nie haben sie aufgehört, an eine Zukunft zu glauben, in der die Bevölkerung sich erheben und ihr Recht auf Selbstbestimmung erkämpfen würde. In diesem Traum begegne ich ihnen. In ihm ermutigen sie mich liebevoll, die Albträume zu vertreiben. Doch das Land, es beherbergt sie noch immer. Dort regiert die Despotie mit unablässiger Bevormundung, mit scheinheiligen Lügen und brutaler Gewalt. Dort herrscht ein barbarischer Gott, der den menschlichen Anspruch auf Freiheit bestraft.«
Die Hoffnung ist oft mit ihren Trägern ermordet worden und noch häufiger in ihnen. Doch es ist wichtig, dass es sie gibt und dass es sie selbst in Iran gibt. Dem Versuch, den Erfolgen der Vergangenheit wieder flugs ein neues totalitäres Regime aufzubauen, wird Widerstand entgegengesetzt. Die Region ist nicht nur deshalb, aber auch deshalb in Aufruhr. Die Leute in Istanbul kommen aus ihren Häusern, gehen auf die Straße oder schlagen jeden Abend ihre Töpfe auf den Balkonen zusammen, dass es durchs Stadtviertel scheppert. In ähnlicher Weise haben die Iranerinnen und Iraner vor 4 Jahren von den Dächern Allah Akbar gerufen. Gott ist größer, größer eben auch als die Herrschenden, seien sie nun religiös oder nicht. Unsere Korrespondentin Sabine Ott hat den, wie ein Lauffeuer durch viele Stadtviertel laufenden Aufschrei beschrieben. Gestern gab es ja wieder ziemliche Unruhen in der Türkei, vor allen Dingen um den Taksim-Platz, und das geht ja nun schon seit Tagen so. Wie sieht denn das aus? Also wie kriegt man diesen so Unruhen eigentlich in Istanbul mit? Sind die überall oder ist das einfach nur irgendwo da am Taksim, oder wie kriegt man das denn mit?
Also die jetzt gerade heute Nacht mit den Polizeiübergriffen, das konzentriert sich schon am Taksimplatz natürlich, aber auch zum Beispiel im Stadtviertel Ghazi gab es jetzt die ganze Woche über Auseinandersetzungen mit der Polizei, also in manchen Stadtviertel. Aber es ist nicht so, dass sich das dann nur auf den Taksimplatz konzentriert. Das war ja jetzt gestern Abend das Ziel von der Polizei, den Taksimplatz zu räumen und den wieder für den Verkehr freizugeben. Aber eigentlich war jetzt die ganze 2 Wochen oder 10 Tage über Proteste in der ganzen Stadt. Erstmal, also wenn es Polizeiübergriffe gibt, dann kriegt man das so mit, dass man überall Tränengas riecht und oder dann auch von Weitem sieht, wie die Tränengaswolken da aufsteigen.
Du wohnst ja gut, mal vielleicht so 1,5-2 Kilometer von Taksim entfernt.
Ja, und auch hier riecht man das, also in den Straßen dann, wenn die da Tränengasbomben schmeißen. Also was heißt riechen, die Augen fangen dann halt an zu drehen und so weiter, weil das so massiv Tränengas geschmissen wird, dass das, ja, dass sich das dann, wenn da noch windiges Wetter ist, überall ausbreitet. Dann waren aber auch überall Demonstrationen in Stadtteilen, also und seit 10 Tagen dann jeden Abend um 9 fing das an, dass dann mit den Tüpfen quasi Krach gemacht wird, Tüpfe schlagen oder pfeifen und so weiter. Und wenn Polizeiübergriffe stattfinden, dann ist es auch, also dann nehmen dann nochmal viel mehr Leute teil, als es sonst ist. Und heute Nacht sogar, als Übergriffe auch auf der Gezi-Pike erfolgt sind, gab es dann wieder spontan, dass alle Leute dann zum Fenster gegangen sind und quasi Krach geschlagen haben. Also die Unterstützung ist schon sehr breit.
Alle Leute, das meint also auch, ja, sowas mal als normale Bürger, also nicht Studenten oder irgendwie.
Ja, normale Familien. Also ich war ja selber erstaunt, wo ich das nicht erwartet hätte. Dass das nicht erwartet hätten, aber normale Familien, Väter, Mütter, also wirklich die breite Bevölkerung. Aber was ich halt wichtig finde, man muss sich einfach mal vor Augen halten, dass nach dem Putsch von 1980 es eigentlich nicht mehr zu großen Protesten kam. Man sprach ja auch immer von einer entpolitisierten Generation. Und dass das erste Mal jetzt ist, dass türkeiweit eigentlich seit 10 Tagen vor allem protestiert wird. Und ich glaube schon, dass das eine ganz wichtige Erfahrung ist, einmal zu sehen, wie das Leben auch ohne Erdogan aussehen könnte. Und ja, zum Beispiel einfach solche Sachen, wenn man jetzt die letzten Tage mit der Metro zum Taxiplatz gefahren ist, dann wurden alle mit Klatschen begrüßt, die da ankamen. Und die weggingen, wurden mit Klatschen verabschiedet. Also es war einfach eine ganz andere Atmosphäre, als das natürlich...
Wohl in der Annahme, dass die kommen, dass die zur Demonstration kommen, dass die gehen, dass die von der Demonstration kommen.
Genau, quasi so eine Art Schichtwechsel, wo einfach ganz andere Atmosphäre ist. Und ich glaube einfach die Erfahrung, dass ein anderes Leben möglich ist, dass auch Protest möglich ist, dass die ganz wichtig ist. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die auch nicht mehr verloren geht. Ist mal egal, ob die konkreten Forderungen durchgesetzt werden.
Ihr hörte das Fokus Europa Magazin Spezial vom 14. Juni 2013.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.